Hallo und herzlich willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast rund um die Themen berufliche Neuorientierung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du montags wieder gerne aufstehst und dich auf die bevorstehende Arbeitswoche freuen kannst, anstatt zu denken, wann ist endlich wieder Wochenende? In dieser Folge teile ich ein sehr spannendes Interview mit dir. Ich habe nämlich mit der wundervollen Elisabeth Motsch gesprochen. Elisabeth Motsch ist Stil-, Image- und Personal Branding-Expertin mit dem Fokus Wirkung der Kleidung. Ihr Motto lautet, Kleider machen Menschen und zeigen Erfolg. Sie weiß, wie man Kleidung und Auftreten als Marketinginstrument nutzt, um unmissverständlich die richtigen Botschaften zu senden, ohne dabei die Persönlichkeit zu verkleinern, um als authentische Marke vertrauensvoll und kompetent wahrgenommen zu werden. Als Image Consultant entwickelt sie für Unternehmen und Führungskräfte maßgeschneiderte Dresscode- und Behavior-Konzepte, die einen authentischen und zielgerichteten Auftritt gewährleisten, um mit klaren Vorgaben den gewünschten Eindruck beim Kunden zu erzielen. Denn wer klare Botschaften sendet, wird professionell wahrgenommen. Ich selbst habe 2018 ein Seminar bei Elisabeth besucht und bin seitdem großer Fan. Denn eins steht fest, Elisabeth weiß, wovon sie spricht und sie hat wirklich Ahnung auf ihrem Gebiet. In dem Interview sprechen wir über ihren eigenen beruflichen Werdegang und natürlich auch über das Thema Kleidung im Job. Ein Thema, das aktueller ist denn je, denn dadurch, dass vieles in den letzten Jahren lockerer geworden ist, sind viele auch verunsichert, welche Kleidung heute im Job angemessen ist und wie man seinen ganz eigenen Stil findet. Und das eigene Auftreten ist im beruflichen Alltag genauso wichtig wie im Vorstellungsgespräch und auch darüber sprechen wir in dem Interview. Falls du mehr bei Elisabeth erfahren möchtest, findest du den Link zu ihrer Website und zu ihrem LinkedIn-Profil in den Shownotes. Und außerdem, Überraschung, findest du dort auch noch ein Geschenk von Elisabeth, nämlich ein kostenloses E-Book, das du dir dort herunterladen kannst. Jetzt legen wir direkt los mit dem Interview und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth, im Generation Y Podcast und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Danke für die Einladung, liebe Juliane. Also ich freue mich riesig, für deine Zielgruppe Rede und Antwort zu stehen.
Ja, ich freue mich auch sehr und bin auch sehr gespannt auf die Inhalte. Und ich habe mal eine Frage direkt am Anfang. Du bist ja Stil-, Image- und Personal Branding-Expertin und was mich interessieren würde, war das schon immer dein Berufswunsch oder hattest du als Kind oder als Jugendliche vielleicht etwas ganz anderes im Kopf?
Also es hat sich eigentlich zufälligerweise ergeben, das muss ich schon sagen. Ich wollte als Kind unbedingt Schneiderin werden. Mhm. Also das Faible war immer schon da. Und Friseurin, also für mich war dieses Verschönern schon von Kindheit an ein Thema. Mhm. Ich durfte aber nicht, ich musste eine Schule besuchen. Mhm. Und dann habe ich durch eigene sehr schwierige Situationen in meinem Leben, kleidermäßig, ja, ich war in einer Gesellschaft, in der ich nicht zu Hause war, mhm. hatte keinen Kleiderstil, habe ich diese Unsicherheit gespürt, was es heißt, nicht zu entsprechen, nicht sich gut zu fühlen, nicht wohl zu fühlen. Und dann habe ich mir gedacht, du lernst alles über den Stil und Style, damit du dich in jeder Situation wohlfühlst. Mhm.
Spannend, aber du hast gerade gesagt, das Faible war immer schon da. Das ist ja auch irgendwie ein großes Glück. Also wenn man so früh eigentlich schon weiß, wo sind meine Stärken oder wo liegen meine Interessen, weil das jetzt gerade in meiner Generation ist das, glaube ich, nicht selbstverständlich und viele wünschen sich das, aufgrund auch so dieser ganzen Optionen, die es gibt. Ne? Viele sind irgendwie überfordert, wissen auch, also oder spüren das gar nicht mehr so richtig, wo möchte ich eigentlich hin oder beschäftigen sich damit nicht, weil das außen vielleicht so laut ist und man nicht mehr so vielleicht die Verbindung dann zu sich hat in dem Moment oder so. Ne? Deswegen glaube ich, ist das sehr wertvoll, wenn man das weiß. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, du durftest das nicht machen. Ne? Wie war das für dich damals, wenn wir mal in die Situation zurückspringen?
Das war sehr schwierig für mich, weil es war nicht mein Berufswunsch. Ja. Mhm. Ich musste sozusagen eine Fachausbildung machen, Büro, ja, mhm. weil ich ins Familienunternehmen des Onkels einsteigen sollte, als seine rechte Hand. Und er war ein Patriarch. Also es war für mich schon sehr schwierig. Mhm. Und ich habe aber dann am Ende des Tages Nein gesagt zu dieser Position. Mhm. habe dort nicht angefangen, bin dann ins Ausland gegangen, relativ schnell nach der Schule mit 18 und bin dann ja über London und München und Südfrankreich. Ich habe sozusagen dann im zweiten Weg sozusagen was Neues begonnen. Also das erste war eigentlich, dass ich Visagistin und Maskenbildnerin gelernt habe. Und dann eben bin ich in den Stil eingestiegen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte das Glück, eine Mutter zu haben, die sehr viel Wert auf Kleidung legte. Ich habe mit 16 schon mein erstes Armani-Ensemble bekommen. Meine Eltern sind gut bürgerlich, also ich komme nicht aus reichem Haus, gut bürgerlich, aber wenn wir was bekommen haben, haben wir immer etwas sehr Gutes bekommen und qualitativ Hochwertiges. Und es war damals auch noch wertvoll, sich wertvoll zu kleiden.
Ja. Und woher, also wenn ich mich jetzt da reinversetze, ne, du hast gerade gesagt, es war sehr schwierig für dich, die Zeit, erstmal eine andere Ausbildung zu machen oder die Schule zu besuchen. Woher, weil ich glaube, das interessiert jetzt viele, woher hast du damals, du warst ja dann auch sehr jung noch, die Kraft genommen oder dann dich zu verändern oder dann deinen Weg zu gehen oder dann auch dieses Standing zu haben, zu sagen, nee, ich lehne jetzt dieses Jobangebot ab und mache jetzt mein Ding.
Es ist sehr spannend gewesen, weil, wie soll ich sagen, mir war das Land zu eng. Ich komme vom tiefsten Land, nördlich von Salzburg, und mir war das immer zu eng. Und ich bin erzogen worden, immer Lösungen zu finden. Also meine Mutter, die ist jetzt 90, es gibt immer Lösungen. Und ich hatte immer ein Ziel, mehr aus meinem Leben zu machen. Und dieses Ziel hat mich wirklich sehr getriggert. Und deshalb glaube ich auch, dass ich am Ende des Tages so erfolgreich geworden bin, dass ich Bücher geschrieben habe, dass ich heute als Stilexpertin wirklich sehr fundiert arbeite, also nicht 0815, sondern ich hatte immer, also ich gab, ich, wie soll ich richtig sagen, ich habe mich nicht zufrieden gegeben mit was ist. Ja, sondern ich wusste einfach, ich will etwas erreichen. Und was auch bei mir noch war, war, dass ich mir alles selbst erarbeitet habe finanziell. Ja, also ich wollte einen gewissen Grundstock haben und da muss man was tun dafür. Und ich wusste einfach, ohne Arbeit geht es nicht. Und ich hatte damals, also ich bin mit meinem Mann jetzt 37 Jahre verheiratet, der hatte nicht das Einkommen für ein Leben, das ich mir vorgestellt habe. Ich liebe ihn nach wie vor heiß und innig. Das heißt, ich wusste, ich muss selber mein Leben in die Hand nehmen und nicht sagen, Schatzi, du musst eine höhere Position haben, weil ich möchte das und das Leben führen, weil ich eben vorher ein sehr reiches Leben geführt habe, vor meinem Mann. Ja, also ich war sozusagen, nicht sozusagen, ich war liiert mit einem Mann 5 Jahre, der sehr reich war. Es war aber nicht mein Ziel, das Leben jeden Tag nur zu schauen, was machen wir denn heute? Ja, den Tag einfach irgendwie über die Bühne zu kriegen, das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, etwas zu erreichen.
Ach, spannend. Also wir kennen uns ja jetzt seit, ich weiß es nicht mehr, seit 2017 oder seit 2018, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber als ich dein Seminar besucht habe damals, ne, und seitdem folge ich dir eben auch in den sozialen Medien oder lese deinen Newsletter, habe auch Bücher von dir gelesen und ich finde einfach, man spürt, oder das habe ich sehr schnell wahrgenommen, wow, die Frau weiß, wovon sie spricht und die hat Ahnung. Und ich finde, man merkt, du machst deinen Job einfach gut und du hast Wissen, aber man spürt auch irgendwie dein Herzblut, was du mit reinbringst und dass du wirklich auch die Dinge so alle zusammenbringst. Ne? Also du hast eben auch gesagt, was du ursprünglich, was du dann gelernt hast in London und ich glaube, du hast einfach so nicht nur Ahnung jetzt von der Farbberatung oder so, ne, das so separat betrachtest, sondern bringst halt ganz viele Sachen dann zusammen. Und ich habe nämlich selber mal vor ein paar Jahren eine Farbberatung gemacht. Und ich bin super unzufrieden daraus gegangen, weil ich dachte, ich mochte diese Farben schon auf dem Papier quasi nicht und dachte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, diese Kleidung zu tragen oder die Farben zu tragen, ne? Und ich hatte das Gefühl damals, da wird einfach nur irgendwie ein Schema abgespult oder man hat irgendwie was gelernt und das wird jetzt angewandt, aber dass dieses große Ganze irgendwie fehlt. Und das nehme ich eben bei dir so wahr. Und ja, dass bei dir einfach alles ineinander greift und dieses Wissen und Herzblut irgendwie so machtvoll zu so einem Gesamtpaket zusammenkommt. Genau.
Danke, liebe Juliane. Das freut mich jetzt sehr, dein tolles Feedback. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du dich gefühlt hast, weil mir ging es nach, also ich habe ja auch eine ganz normale Farb- und Stilberatungsausbildung gemacht. Ich hatte dasselbe Thema, wenn ich Kunden beraten habe und das Gefühl hatte, ich komme nicht am Punkt. Irgendwas stimmt da nicht, aber ich konnte es nicht zuordnen. Und das möchte ich jetzt umsetzen auf deine Zuhörer auch, ja. Im Grunde genommen geht es immer darum, dass du mehr weißt wie die anderen. Dass man Ausbildungen macht, dass man sich weiterbildet. Und ich wusste, mit 0815 komme ich nicht weiter. Ich habe dann 2015, wir haben uns nach Mailand kennengelernt. Also wir haben uns ja bei Creator kennengelernt.
Ja.
Ich habe dann in Mailand 2015 Modeakademie studiert. Also 4 Jahre. Dann war ich noch in London, weil ich einfach, ich wollte immer die DNA des Menschen lesen können. Und da braucht es aber ganz viel Wissen über Persönlichkeitsanteile, damit du ganzheitlich arbeiten kannst.
Ja, genau.
Und deine Zuhörer, wenn die studieren oder wenn die einfach im Beruf draußen sind, ja, du kriegst immer das, was du kannst, aber du kriegst mehr, wenn du mehr machst. Wenn du dir ein Ziel setzt und sagst, ich möchte eigentlich besser sein, aber ich glaube einfach, dass es nicht in jedem seiner Herzensangelegenheit liegt, dass man sagt, ich muss immer Ziele erreichen. Es gibt auch welche, die wollen das, was sie haben, bewahren und das passt für sie und das ist dann auch stimmig. Aber ja, wenn man sehr gut werden möchte in seinem Job und auch als Experte wahrgenommen werden möchte, dann ist es wichtig, dass man mehr weiß wie die anderen.
Würdest du sagen, weil das war jetzt eine Frage, die ich auch mitgebracht habe, was dein Geheimrezept ist, so gut in etwas zu werden, würdest du sagen, dass das eben, was du gerade gesagt hast, dass man sich Ziele setzt, ist es aber auch, dass man einfach Leidenschaft mitbringt für das Thema. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Kombination. Aber was würdest du sagen? Was ist so dein Geheimrezept, was dich dorthin gebracht hat, wo du gerade stehst?
Ich glaube, dass es schon die Zielsetzung ist. Weil wenn ich mir Ziel setze, du weißt, ich mache gerade einen Online-Kurs. Ich habe mir das Ziel gesetzt, 500 Teilnehmerinnen zu haben. Das Ziel habe ich erreicht. Und das habe ich gespürt. Ja. Dass ich das erreiche. Also das erste ist einmal die Zielsetzung. Und das zweite ist, du musst natürlich auch eine Leidenschaft haben, weil sonst triggert dich ja nichts an. Du gehst ja den Weg nicht. Ja? Und ich habe wirklich so eine Leidenschaft für das Thema. Ich war jetzt am Samstag mit einer Kundin in München shoppen und es ist den ganzen Tag, es geht so energievoll dabei zu, weil ich einfach so Freude habe. Ja? Mhm. Es muss die Freude auch dabei sein.
Ja.
Und die Arbeit zu tun, dann ist es ja auch keine Arbeit. Und dann braucht es aber auch Freiräume, dass man nicht arbeitet.
Ja.
Ich glaube schon, so wie du sagst, es ist eine Kombination von vielen, ganz wichtig für alle da draußen. Es geht darum, dass das, was ich tue, ich gern tue. Und nicht des Geldes wegen oder des Prestige wegen oder des Status wegen, sondern ich muss brennen dafür.
Ja, ja.
Und dann geht man auch gerne arbeiten.
Ja.
Und dann sagt man nicht, ja, wie in Österreich, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, ja, da hört man am Montag schon, wann ist Freitag.
Ja, genau.
Ja, also das verstehe ich nicht, weil für mich ist Arbeit Freude.
Ja, und ich glaube, also das ist ja auch so wichtig. Ich sage immer, wie traurig das eigentlich ist, wenn man am Montag schon 5 Tage seines Lebens eigentlich überspringen möchte, damit wieder Freitag ist. Also ich glaube, die Freude ist einerseits ganz wichtig und du hast es eben gesagt, es fühlt sich dann auch nicht nach Arbeit an. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn man seine Berufung gefunden hat, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten. Würdest du dem zustimmen? Oder weil ich sehe das manchmal. Also einerseits ja, ich habe so 2 Herzen in meiner Brust, ne? Einerseits ja und andererseits denke ich, habe ich das schon oft beobachtet, dass dann auch die Gefahr groß ist, dass man sich nur diese Arbeit verschreibt und vielleicht alles andere vernachlässigt und dann vielleicht in einen Burnout rennt oder so, ne? Weil man sich immer weiter antreibt. Vielleicht.
Ich glaube, dass also ich bin ganz bei dir, dieser Perfektionismus, der uns treibt, es ist nie gut genug.
Ja.
Da muss man ein bisschen aufpassen. Da bin ich auch gefährlich dabei.
Mhm.
Und wenn ich mich nur noch über die Arbeit identifiziere, dann läuft man ins Burnout. Burnout ist ja auch ein Thema dessen, dass man sich zu wenig Raum gibt. Ja?
Ja.
Und ich denke, wenn ich nur noch zielfokussiert bin und nur noch Arbeit, dann kommen auch Zeiten, wo man die Arbeit nicht mehr so mit Freude macht. Ich hatte auch einmal eine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mir schwer getan habe, mich zu motivieren für meinen Job, weil ich einfach so überfordert war, weil so viel zu tun war und ich war so viel unterwegs, ja. Du musst dir das vorstellen, vor der Pandemie, ich war 4 Tage in der Woche weg, ja. Ich war in Hotels. Du musst schauen, dass du die Mails checkst. Du musst am Wochenende aufarbeiten, dass der Montag wieder läuft, ja. Da muss man wirklich sehr aufpassen, dass man Balance findet. Und ich glaube, das wollen viele junge Leute auch gar nicht mehr, sich nur noch zu verausgaben, sondern eben auch zu leben. Ich glaube, dass es einfach alles gibt, ja. Also diese total fokussierten und dann die es ein bisschen chilliger angehen, ja, und welche, die gar nicht gern arbeiten, aber die sollten sich vielleicht überlegen, ob sie im falschen Job sind oder im richtigen Job sind.
Ja, total. Lass uns mal zum Thema Kleidung kommen, weil du bist ja Expertin auch für Stil und es gibt ja auch diesen Spruch, irgendwie Stil hat man oder man hat ihn eben nicht. Würdest du sagen, man kann Stil lernen?
Also ich bin das beste Beispiel. Also wenn jemand sagt, Stil hat man oder hat man nicht, ja, ich hatte ihn nicht. Ein Armani-Ensemble macht noch lange keinen Stil, ja. Sonst hätte ich mich nicht so unwohl gefühlt all die Jahre. Stil kann man lernen. Ich muss meine Stil-DNA lesen lernen. Nur ein Beispiel für die Zuhörer: Wenn ich so eine tiefe Stimme habe, kann ich kein Babyrosa tragen. Weil die Farbe Babyrosa nicht zu dieser Stimme passt. Das ist eine Stil-DNA. Oder ich bin eine sehr weibliche Frau und kleide mich total maskulin. Dann stimmt die Stil-DNA nicht. Oder ich mische zu viele oder ich mache zu viele Stilbrüche und bin aber ein sehr balancierter Mensch. Dann stimmt es auch nicht. Es gibt, jeder Mensch hat eine Stil-DNA.
Wie findet man die?
Wie man die
Also natürlich
findet.
durch Leute wie dich, ne, die einen da unterstützen, aber vielleicht, was ist so, was kann so ein erster Schritt sein, wenn ich
Was
noch gar
kann so ein
keine,
erster Schritt sein? Ist eine
wenn,
gute Frage.
ja.
Ein erster Schritt könnte mal sein, dass man jeden Tag ein Outfit sehr bewusst anzieht und den ganzen Tag einmal hinspürt, bin ich das? Fühle mich absolut wohl. Feedback stimmt nicht immer, wenn ich Feedback bekomme für ein Outfit. Manches Mal sagen Leute, du siehst gut aus mit dem Outfit und selber fühlt man sich gar nicht so oder es stimmt nicht. Und was ich empfehlen kann, ist, wenn ich zum Beispiel dunkelhaarig bin, dass ich immer eine dunkle Farbe in Balance trage. Also als Dunkelhaarige gehe ich nie nur, oder Dunkelhaariger, gehe ich nie nur hell. Als Blonde gehe ich nie nur dunkel. Sondern ich brauche immer, wenn ich dunkel trage, ja, dann kann zwar dunkel tragen als Blonde, ist überhaupt kein Problem, dann brauche ich aber einen helleren Teil dabei. Dass ich sozusagen farblich immer ausbalanciert bin. Oder wenn ich eher femininer wirke, dass die Kleidung weicher, softer, kurviger ist. Ja? Also das ist jetzt so ein erster Punkt, den ich sagen kann. Aber es ist sehr schwierig. Ich brauchte selber viele Jahre, dass ich mich selbst gefunden habe. Das braucht man heute nicht, viele Jahre, sondern es gibt da einfach ein paar Parameter.
Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in deinem Seminar damals saß, hast du das nämlich auch gesagt, wenn man zum Beispiel Klarheit ausstrahlen möchte, dass man dann nichts Geblümtes anzieht oder nichts
Genau.
Gemustertes. Und das sind ja so kleine Tipps, aber ich glaube, über die viele nicht nachdenken. Und wenn man es dann einmal weiß, klingt es einfach so logisch. Deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, wenn man solche Tipps irgendwie mit an die Hand bekommt. Wenn man da schon drauf achtet, kann, glaube ich, auch so ein guter erster Schritt vielleicht sein.
Absolut. Von dem du sprichst, ist jetzt einfach dieses Branding, Personal
Ja,
Branding,
genau.
Job, ja. Es kann sein, dass ich durchaus ein verspielterer Typ bin. Wenn ich aber diese Klarheit nach außen bringen möchte, sodass jeder weiß, ich weiß, von was ich spreche, dann ist ein klarer Kleiderstil, also nicht verspielt, ist ein
Ja.
gutes Beispiel, Juliane, was du da bringst, dann ist es sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel Kreativität brauche, weil ich vielleicht in einer Kreativagentur arbeite oder in der Marketingabteilung eines Unternehmens, wo man Kreativität leben darf, dann darf da was dazukommen. Kann aber sein, dass ich dann vielleicht beim Vorstand einen Termin habe. Da ziehe ich dann nichts zu Kreatives an,
Ja.
weil ich ja fokussiert sein möchte. Und da hilft Kleidung und ganz viele, und ich kann auch nur von mir sprechen, ich kannte die Botschaften selber nicht. Ja, also wenn ich dann meinen Job nicht hätte, ich könnte das nicht, weil ich ja gar nicht weiß, dass es Botschaften gibt. Aber wenn man jetzt ein Marketingprodukt oder wenn man jetzt ein Produkt auf den Markt bringt, zum Beispiel eine Hautcreme, ja, ich arbeite damit mit einem niederländischen Label zusammen im Exklusivbereich. Da habe ich den Chef gefragt, wie lange hat die Produktentwicklung und das Verpackungsdesign gedauert? Dann hat er gesagt, 2 Jahre. Ich habe geschaut, sprechen wir die Zielgruppe an, passen die Farbe zur Marke, wie ist das Verpackungsdesign? Und so ist es eigentlich auch mit Menschen, ja. Wenn ich jetzt vorstellen gehe oder ich arbeite in einem Unternehmen, wir sind unser eigenes Marketingprodukt.
Jetzt, ich glaube, die Frage, die passt jetzt ganz gut, die grenzt sich daran an, welche Rolle spielt Kleidung für dich im Job oder auch im Business?
Eine sehr große, sie wird unterschätzt, absolut. Es sind da so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Ich will Menschen, ich, Elisabeth Motsch, will Menschen nicht beurteilen nach ihrer Kleidung. Weil es sein kann, dass Menschen nie gelernt haben, sich zu kleiden. Und sie sind Diamanten. Und dann würde man sie über die Kleidung abwerten. Das will ich nicht. Ich brauche Kleidung nicht, um Menschen wahrzunehmen. Aber es gehört dazu, dass man einordnen kann. Und wir sind alle nicht gefeit davor. Also wenn man Instagram ansieht, ja, wie sich die Leute darstellen und wie viel gelogen wird und wie viele Filter drauf sind, dann muss ich sagen, es ist noch mehr, als viele meinen. Und wir sind einfach so sozialisiert. Und wenn ich jetzt im Berufsleben bin und in eine Sitzung gehe als Frau, und da sitzen sehr viele Männer und viele Führungskräfte sind oft Logiker und Beharrer, die Schubladen aufmachen, hoch drei, dann tue ich mich einfach schwer, wenn ich die falschen Botschaften sende.
Ja.
Und man muss nur mal ganz offen durch die Stadt gehen, ja. Geh mal durch die Stadt, durch eine belebte Straße, man sieht Menschen, jeder macht Schubladen auf. Und zu sagen, Kleidung hat keine Wichtigkeit, finde ich eigentlich ein bisschen blauäugig, weil ich sage, das ist so, wir müssen sagen, Freund oder Feind. Ja, wir müssen irgendwo, wir brauchen eine Einteilung. Aber man sollte Menschen, die keinen guten ersten Eindruck gemacht haben, immer eine zweite Chance geben. Weil es kann sein, dass heute ein schlechter Tag war, es kann alles sein. Und manches Mal bewahrheitet sich aber auch, was die Kleidung aussagt.
Ja, ich finde das super interessant. Ich habe ja viele Jahre lang als Recruiterin gearbeitet und da finde ich das Thema Kleidung im Vorstellungsgespräch, da kommt ja auch mal eine Botschaft drüber, ne? Und als Recruiterin auch unbewusst nimmt man natürlich das irgendwie auch wahr. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir hatten eine Stelle ausgeschrieben als Key Account Manager für den Vertrieb. Und da haben wir halt verschiedene Bewerbungsgespräche geführt, auch mit internen Kandidaten damals. Und da war einer, der kam wirklich in so einem Wollpulli und einer Jeans. Und mein erstes Gefühl war, der passt einfach nicht auf die Position, weil er sich nicht angemessen kleiden kann. Und wir haben das sogar damals nach dem Gespräch auch noch als Feedback gegeben. Und er sagte, ja, aber es war doch ein internes Gespräch und wir kennen uns doch alle. Und da ist mir nochmal so klar geworden, wie wichtig es ist, dass man sich für die, also so anzieht, wie es für die Position, die man haben will, passt und nicht für die Position, die man vielleicht jetzt hat, ne? Oder auch wenn es intern ist, dass man wirklich zeigt, ich kann das, ne? Und ich kann auch anders und ich weiß, wie ich mich angemessen in der Position dann kleide.
Da kommt ja noch was dazu. Es geht nicht nur darum, dass man weiß, wie ich mich kleide, sondern ich signalisiere auch meine Bereitschaft, meinen Respekt und ich zeige damit, dass es mir wichtig ist. Nur Beispiel, wenn man jetzt auf eine Hochzeit eingeladen ist und man geht in Jeans und T-Shirt, fühlen sich die Hochzeitsgäste und das Hochzeitspaar, außer es wäre eine Motto-Hochzeit, nicht respektvoll behandelt. Und wenn ich jetzt so wie du, da kommt jemand interner, dann zeigt er einfach, ja, ich möchte die Position haben. Mir ist es wichtig und ich zeige euch mit meiner Kleidung, dass ich diese Position haben möchte. Und gerade heute, es ist ja so schwierig geworden, vor der Pandemie gab es Dresscodes.
Ja.
Heute glaubt jeder, lockere Kleidung ist salonfähig geworden. Ja, es ist lockerer geworden. Aber die Botschaften haben sich nicht verändert.
Ah, das ist super wichtig, dass du das ansprichst, ja.
Und die Botschaften sind nach wie vor gleich. Das heißt, wenn jemand schlampig aussieht, wird er schlampig wahrgenommen. Ja? Wenn jemand underdressed ist, wird er underdressed wahrgenommen. Wenn alle underdressed sind und die Person ist underdressed, dann kommt es darauf an, wer ist die Position von underdressed. Ja? Ist der Vorstand underdressed und der Bewerber auch underdressed? Gibt es zwei Möglichkeiten. Das gefällt Ihnen, den Vorständen, ja, weil es zum Unternehmen passt. Oder man sagt, ja, wir sind ja die Vorstände, aber du musst dich ja so anziehen, dass es der Position entspricht. Also das kann auch in die Hose gehen. Ich würde jedem raten, wenn man eine Position, ist egal welche, dass man sich überlegt, welche Botschaft möchte ich senden, welches Ziel möchte ich erreichen. Und was auch ganz wichtig ist, was ich ganz vielen auch rate, da habe ich auch im Campus Hunter einen Artikel darüber geschrieben, das ist ein Magazin für die Studenten. Wenn ich mich nicht dem Dresscode eines Unternehmens angleichen möchte, dann kommuniziere ich das. Weil wenn es für mich ein Problem ist, sich so zu kleiden, was erwartet wird, dann kann ich mich zum Beispiel nicht bei einem Vorstellungsgespräch so kleiden, wie es der Firma entspricht, weil man wird ja eingekauft sozusagen mit der Kleidung, wie man vorstellen geht. Also würde man da ein falsches Bild zeigen.
Ja.
Also wenn man sich so kleiden möchte, wie man ist, sehr, sehr leger, sehr, sehr casual, und man möchte das nicht verändern, dann kommuniziere ich das im Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Und wenn das Unternehmen aber was anderes erwartet, dann kann man damit kommunizieren, weil sonst hat einer immer eine Werteverletzung. Das heißt, wenn ich eine Mitarbeiterin anstelle, die schick gekleidet ist und ich habe es nicht angesprochen, dann nehme ich sie, weil das Bild ist, das ich mir vorstelle. Und dann kommt sie jeden Tag schlampig. Dann würde ich mich jeden Tag ärgern. Sie wäre glücklich und ich würde mich ärgern.
Ja.
Und dann spricht man das an oder sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte so gekleidet sein. Dann kenne ich mich aus und der andere kennt sich aus und dann können wir beide entscheiden, ob wir miteinander wollen oder nicht. Ist auch wichtig. Also ich denke, man muss ja nicht verkleiden. Man kann die Entscheidung treffen, will ich oder will ich nicht.
Ja, ich gebe ja auch Bewerbungstrainings und da ist das Thema eben auch eine Authentizität. Früher gab es ja diese Bewerbungsratgeber, wo man dann immer ganz klare Empfehlungen ausgesprochen hat. Trag keinen Lippenstift, schmink dich nicht so stark, keine Ahnung, ne? Kleide dich so und so. Aber genau das, was du sagst, ist halt super wichtig, ne? Also wenn ich das jetzt nur für ein Vorstellungsgespräch mache, dann bringt mir das nichts, weil entweder ich muss, wenn ich jetzt eine Rolle spiele im Vorstellungsgespräch, entweder ich muss die aufrechterhalten danach, aber wie lange halte ich das durch oder bin ich bereit, auch das durchzuhalten? Oder ich zeige mich halt danach normal und die andere Seite ist enttäuscht, weil man sich was ganz anderes vorgestellt hat, ne, und was anderes eingekauft hat, wie du jetzt gerade formuliert hast. Deswegen finde ich das auch nochmal super wichtig. Und das impliziert ja auch wieder die Frage, wo bewerbe ich mich? Also bin ich dann, wenn ich gar nicht bereit bin, irgendwie einen Anzug zu tragen, bin ich dann überhaupt in der Bank gut aufgehoben oder in der Unternehmensberatung? Oder ist die Kreativbranche dann eine bessere für mich, ne?
Absolut. Und ich habe da einen im Seminar gehabt, der wollte im Unternehmen, das ist ein Weltunternehmen, wollte er am Ende des Tages dann schon Positionen erreichen. Der trug immer sehr casual. Aber eines Tages kam er an einen Punkt, wo er wusste, die Position verlangt etwas anderes und es ist mir so wichtig. Und dann hat er ein Outfit gefunden, das sozusagen für beide Seiten sehr gut passt, ja? Also für ihn als Marke und eben auch fürs Unternehmen, so dass beide Seiten glücklich waren und er hat dann das Ziel auch erreicht, weil diese Position war nicht casual. Es war Führungskraft.
Ja. Würdest du sagen, weil du hast vorhin schon gesagt, seit der Pandemie hat sich das natürlich auch verändert. Klar, wir waren viel im Homeoffice. Man hat sich da, glaube ich, schon ein bisschen mehr gehen gelassen, zumindest untenrum, dass man, ne, und würdest du sagen, weil du hast gesagt, die Botschaften haben sich ja nicht verändert, aber würdest du sagen, der Dresscode hat sich verändert, weil es wird ja schon jetzt weniger Krawatte getragen, zum Beispiel im Business, ist auf jeden Fall meine Beobachtung. Oder ne, mehr Leute tragen weiße Sneakers. Oder es ist ja schon irgendwo lockerer geworden und trotzdem sagst du, die Botschaften sind aber gleich. Aber wie, das finde ich, das ist da eben das Schwierige, ne? Da jetzt trotzdem irgendwie, weil es nicht mehr schwarz und weiß gibt, wie finde ich mich da zurecht?
Eine sehr wichtige Frage, Juliane. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt so vom strengen Business komme, ja, also Männeranzug, Krawatte, Frauenhosenanzug, dann hat sich der Dresscode nicht verändert zu Casual. Dann hat sich der Dresscode verändert zu Business Casual. Ja, dann ist die Krawatte weg. Es kann sein, dass dann die Sneaker dazukommen. Es ist schon insgesamt lockerer geworden. Also nicht jetzt glauben, dass ich jetzt der Meinung bin, die Dresscodes haben sich nicht verändert. Doch, es hat sich verändert. Nur wir sind jetzt sozusagen von 100 bei vielen auf minus 20. Wo man sagt, das hat mir jetzt der Vorstand erzählt, sagt er, so gehe ich nicht mal am Wochenende außer Haus, wie manche angezogen sind. Ja, also das ist Zuhause-Outfit, ja. Schlapprige Bullis und ausgeleierten Strickjacken, ja. Also, dass dieser Business-Kontext, also es ist von Business ein bisschen ins Nachlässige gerutscht. So, es ist ja alles erlaubt. Und das meine ich damit, dass man schon darauf achten sollte, in meiner Branche nur eine Stufe runterzugehen. Aber wenn ich Smart Casual zum Beispiel hatte, Smart Casual ist gehobene Sportlichkeit. Das ist eine Stoffhose mit einem Pulli oder einer Bluse bei Frauen oder Stoffhose bei Männern oder Chinohose mit einem Hemd. Ja, da gehe ich da aber nicht eine Stufe runter auf Casual mit Jeanshose und Turnschuhe. Da gehe ich nicht mehr runter. Also Smart Casual hat sich in vielen Berufen, dieses Edlere hat sich eingebürgert. Das heißt, man kann heute auch in einer Sitzung gehen, die Vorstände sind nicht immer alle in Sakkos, ja. Aber trotzdem, da tragen sie trotzdem bei Vorstandssitzungen noch immer Sakkos oder Bläser. Dass man schaut, dass man sich nicht zu weit nach unten entwickelt. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn mein Gegenüber so gekleidet ist wie ich, habe ich ja kein Problem. Das Problem startet ja dann bei vielen, wenn jemand besser angezogen ist wie ich, dann fühlen sich viele deplatziert. Das ist so das, was ich wahrnehme. So, ich habe jetzt viele Interviews geführt, ich habe eine repräsentative Umfrage gemacht, wie sich Menschen im Business momentan fühlen. Und das ist rausgekommen. Wenn jemand ähnlich gekleidet ist, fühlen wir uns wohl. Ist jemand viel besser gekleidet, also vom Dresscode her besser gekleidet, fühle ich mich unwohl. Und dann kommt noch etwas dazu, was sehr unterschätzt wird. Was ist das Image, wo ich arbeite oder meines Unternehmens? Ja, also mein Image ist ja Stil und Style und Image, ja. Also ich gehe jetzt nicht her, nur weil ich jetzt zum Beispiel mit einer Handwerksbranche zu tun habe, die in Jeans und Turnschuhe laufen, ja. Deswegen ziehe ich keine Jeans und Turnschuhe an. Das entspricht nicht meiner Marke. Aber ich gehe auch nicht in Kostümchen. Ich gleiche mich an, aber so, dass ich meine Marke noch immer nach außen vertreten kann, weil das wird ja auch erwartet von mir. Von mir wird nicht eine Jeanshose erwartet und Turnschuhe. Die Leute glauben nur, es wird erwartet. Also nur ein Beispiel, wenn ich jetzt auf die Bank gehe und wäre jetzt eine Handwerkerin, ja, und würde jetzt sozusagen, wäre ich jetzt Schreinerin, würde jetzt in so eine Schreinerkleidung auf die Bank gehen, ja, mir sitzt der Banker nicht gegenüber in Schreinerkleidung. Verstehst du?
Ja.
Also es geht um beides, um dass wir uns ein bisschen angleichen, dass der Kluft nicht so groß ist, aber trotzdem, dass man nur immer sieht, was ist meine Position. Und wenn Führungskräfte diesen Podcast auch hören, eine Führungskraft ist der Kopf und da orientiert man sich. Und wenn eine Führungskraft schon nachlässig gekleidet ist, dann orientiert sich alles noch mehr nach unten.
Ja, weil man möchte ja auch vielleicht auch nicht besser gekleidet sein als die Führungskraft.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Absolut. Also das ist schon tricky, das mit der Kleidung. Früher gab es einen Rahmen. Und heute braucht es mehr Leitplanken. Es braucht jetzt nicht diesen strengen Dresscode, aber ich denke, dass ganz viele, besonders Frauen, glücklich sind, wenn sie wohin gehen und zumindest wissen, aha, das ist der Rahmen, da kann ich mich bewegen. Auch in Unternehmen. Ich rate jedem Unternehmen, einen kleinen Rahmen zu schaffen. Nicht nur zu sagen, na ja, bei uns ist das alles so locker. Das hilft mir nichts als Mitarbeiter, Mitarbeiterin.
Ja, und man fühlt sich ja selber auch einfach nicht wohl, ne? Egal, ob man jetzt underdressed ist oder overdressed. Wenn man nicht angemessen gekleidet ist oder ich mich nicht wohlfühle in dem, was ich anhabe, dann, ne, dann zupfe ich vielleicht den ganzen Tag an mir rum oder ich denke die ganze Zeit, oh, irgendwie, ne? Das hat auch wieder eine Wirkung natürlich auf Selbstbewusstsein, ne? Also das ist ja dann eigentlich so ein Domino-Effekt.
Absolut. Und dieses Wohlfühlen ist so wichtig. Mich darf eigentlich Kleidung nicht aus der Angel heben, sondern Kleidung soll mich stärken. Und wenn ich in der Früh außer Haus gehe und ich bin mir sicher in dem, was ich anhabe. Es kann aber sein, dass ich dann eine Situation habe, wo ich trotzdem unsicher werden könnte. Ja, weil einfach jemand vor mir steht in Anzugkrawatte und ich stehe jetzt in Pullover und Stoffhose. Kann trotzdem sein, ja. Aber wenn ich alles getan habe in der Früh, dass ich mir fast sicher bin, dass daherkommen kann, was will, dann habe ich viel geschafft.
Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, welche Dresscode-Fehler sollte ich unbedingt vermeiden? Also du hast jetzt gerade gesagt, auf jeden Fall nicht zu nachlässig sich anziehen. Ne? Gibt es sonst noch irgendwas, worauf ich unbedingt achten sollte, gerade jetzt im Business?
Die Frage ist immer, was ist nachlässig, wenn ich auf das nochmal aufspringen darf? Ich erlebe, dass ganz viele nicht mehr bügeln. Die ungebügelt wirken, die wissen gar nicht, dass sie nachlässig wirken. Dass die Kleidung irgendwo von der Verarbeitung schlecht ist, dass sie dadurch auch schlampig wirken. Also auch da mal hinzuschauen, ich habe unlängst einer Dame gesagt, die hat das Ziel, Vorstandsvorsitzende zu werden. Und sie ist auf dem Weg dorthin und dann sage ich, bügeln Sie nicht. Sagt sie, nein, wieso sieht man das, sage ich ja. Also das einmal, das Nachlässig, ich muss einmal schauen, was heißt nachlässig. Das zweite ist, wenn ich zum Beispiel Spaghettiträger trage als Frau, also ich würde im Business nie schulterfrei gehen, also nicht ärmellos. Es kann aber sein, dass es eine Branche gibt, ja, wo man ganz ein schönes, schickes Kleid anhat, ärmellos, weil man schöne Arme hat. Also das ist jetzt nicht so zu unterschreiben, dass man nie ärmellos gehen könnte. Ja. Aber für die Zuhörer als Information, wenn die Arme nicht bedeckt sind, bin ich sozusagen privater sichtbar. Es ist mehr Haut. Je mehr Haut ich zeige, desto angreifbarer wirke ich. Es hat schon einen psychologischen Hintergrund. Dann würde ich nie als Frau zu kurz gehen. Nie zu laut in den Farben. Momentan sind sehr kräftige, schrille Farben sehr modern. Ja. Also wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Pink trage und man arbeitet in einem Unternehmen, wo es ums Team geht, um das Miteinander, dann sage ich zum Beispiel mit der Farbe Pink, ich. Es geht nur um mich. Ja? Also auch zu schauen, ob die Farbe das aussagt. Dann natürlich auch, mein Schuhwerk kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil es sehr locker geworden ist, aber Zehen werden im Business nicht hergezeigt. Also ich würde nie jetzt mit einer Sandale zu einem Termin gehen.
Ja.
Never ever. Zehen sind privat. Das sind nicht im Business. Es könnte vielleicht sein, wenn jemand in der Kreativbranche arbeitet, ja, und ganz ein cooles, lässiges Outfit trägt und dazu offene Sandalen oder Pantoletten, dass das dort schon hinpasst. Aber wenn wir jetzt vom reinen Business reden, zeigt man eben die Zehen nicht her. Bei den Männern, nicht nur, dass wir die Frauen hernehmen, dass sie einen Gürtel tragen zur Hose, wenn Gürtelschlaufen da sind, auch wenn die Mode sagt, keine, man wirkt im Business unfertig. Ohne Gürtel. Dass die Gürtelfarbe zur Schuhfarbe passt bei den Männern, ist aber schwierig mit Sneakern. Es geht eigentlich nur bei farbigen Sneakern, wenn man jetzt zum Beispiel grüne Sneaker trägt, dann grünen Gürtel. Bei weißen Sneaker wird es schon schwierig, weil du trägst keinen weißen Gürtel. Das sieht furchtbar aus. Ja. Also trägt man eigentlich auch zum dunkelblauen Anzug und weißes Hemd keine weißen Sneaker. Weil man nicht weiß, was man für einen Gürtel trägt, wenn man vom eleganten Anzug reden.
Ja.
Also das heißt, eigentlich gehört zum dunkelblauen Anzug ein T-Shirt drunter und dazu trägt man dann Sneaker. Das wissen viele nicht.
Ja.
Und wenn ein Gürtel, dann gehört immer ein sportlicher Aspekt dazu. Ja, wenn das jetzt ein sportlicher Anzug ist, der Textur hat und man hat einen färbigen Gürtel und einen färbigen Schuh dazu, dann kann das ganz toll aussehen. Und Socken bei den Männern, das hat sich auch so eingebürgert. Also wenn jemand in einem sehr lässigen Unternehmen arbeitet oder in einem Startup-Unternehmen trägt Sneaker, dann trägt er keine Socken.
Ja.
Ja. Also man muss schon mit der Zeit gehen und nicht sagen, naja, das Business, da trägst du das und das nicht. Es ist schon branchenbezogen. Ja. Und auch Strumpfhose bei Frauen. Es gibt Branchen, da braucht eine Frau keine Strumpfhose tragen, wenn sie schöne Beine hat. Ja, also ich sehe Frauen, da denke ich mir, es wäre besser, sie würden eine Strumpfhose anziehen. Ja, also da gehöre ich auch dazu, ich gehe mit Kleid nicht ohne Strumpfhose. Aber das wären so diese Tipps, die ich geben kann, und dass die Kleidung sitzt. Also dass man sich nicht was kauft, was an einem dranhängt, sondern ich kann schon Oversize tragen, aber dann muss es mehr ein Style sein. Dass ich einfach nur ein weites T-Shirt trage heraus und irgendeine weite Hose, dann wirklich schlampig.
Ja, also das, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, also wenn ich jetzt auch, ich kann super teure Kleidung tragen oder hochwertig, aber wenn ich das nicht bügel oder wenn es nicht sitzt oder nicht gepflegt ist, die Schuhe nicht geputzt oder so, ne, dann kann ich auch eben dadurch schlampig wirken.
Absolut. Absolut. Also das ist wieder das Gleiche, gehen wir mal auf diese zerrissenen Jeans. Ja.
Ja.
Eine zerrissene Jeans wirkt nie klar und hochwertig. Die kann 500 Euro gekostet haben. Für viele ist es hochwertig, weil es vom Preis her hoch ist. Aber sie hat immer einen schlampigen Ausdruck. Das muss zu mir passen, zur Marke passen. Und wenn jemand zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet oder ein Unternehmen hat, wo man Exklusivität vermitteln möchte, dann ist eine zerrissene Jeans nicht das Richtige.
Ja, ja. Ja, super, Elisabeth. Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich glaube, da war ganz viel dabei, was jetzt spannend für die Zuhörer war. Wie kann man dich erreichen? Also wenn man jetzt sagt, boah, das klingt total spannend, ich möchte mehr wissen oder ich möchte jemand wie dich irgendwie haben an meiner Seite. Genau, wie können die Hörer dich erreichen?
Unter www.motsch.at oder mir ein E-Mail schreiben an office@motsch.at. Ich kann dir auch einen QR-Code geben. Ich weiß jetzt nicht, ob du das einfügen kannst, wo man sich ein E-Book runterladen kann über
Ja.
Farbkontraste im Business, dass ich ein bisschen reinlese, wie Farben wirken im Business. Und ansonsten eben über die Homepage www, wie gesagt, www.motsch.at.
Perfekt, nehme ich auch alles in den Shownotes auf.
Oder
genau, das
LinkedIn, eben auch LinkedIn bin
LinkedIn.
ich auch vertreten,
Okay.
also
Ja,
meinen
verlinke
Namen
ich auch
einfach
in den
eingeben.
Shownotes, genau. Ja, vielen Dank erstmal. Das letzte Wort übergebe ich nochmal an dich. Du kannst gerne nochmal, ne, also ja, was du den HörerInnen mitgeben möchtest zum Schluss noch.
Da gibt es in der Tat etwas, was ich allen mitgeben möchte. Und zwar, wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will. Wenn ich die Botschaften kenne, dann kann ich sie für mich nutzen. Wenn ich sie aber nicht kenne, dann weiß ich nicht, was ich tue. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will.
Super, vielen lieben Dank.
Danke dir, liebe Juliane.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die 7 Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.